zuerst möchte ich euch Kinder mal was fragen. Es geht nachher um zwei Wunder in unserer Predigt und die stehen im Neuen Testament. Aber im Alten Testament gibt es auch schon Wunder. Und eins, an das ich euch erinnern möchte, das ist das Manna-Wunder. Und die Frage wäre, ob jemand von euch die Geschichte kennt, ein bisschen weiß, was in der Manna-Geschichte alles vorkommt und wie die geht. Weiß jemand was von der Geschichte? Dann sag mal. Kommen wir mal, ja genau, hat was mit dem Mose zu tun. Kommen wir mal zu mir vor, deswegen habe ich nämlich meinen Mundschutz dran gelassen. Besser. Jetzt hat was mit Mose zu tun.
Ja.
Ja, und was? Der Mose, was hat der gemacht?
Der
das Volk Israel
in die Wüste geführt.
Hat er? Ja?
In die Wüste geführt.
In die Wüste geführt. Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Genau, in die Wüste geführt. Und in der Wüste, was ist da los? Gibt es da schöne Bäume, überall Wasser?
Nee, nur Sand.
Nur Sand und sonst nichts, ja? Vor allem, was gibt es wenig?
Wasser.
Wasser gibt es wenig und wenn es wenig Wasser gibt und jetzt draußen regnet es, ja, da in der Wüste regnet es eben nicht, was kann dann nicht passieren?
Dann gibt es keine Pflanzen.
Dann gibt es keine Pflanzen und was gibt es dann nicht?
Essen.
Eben, genau. Dann gibt es nichts zu essen. Und das war das Problem, kaum war das Volk Israel in der Wüste, da ging ihnen das Essen aus. Und was haben sie dann gemacht?
Die haben sich beschwert.
Aber super, ja. Die haben sich sowas von beschwert. Mose, warum treibst du uns da in die Wüste und es gibt nichts zu essen? Und der Mose ist ganz klein geworden, aber was hat er in solchen Fällen immer getan?
Er hat zu Gott gebetet.
Genau. Ja, der hat zu Gott gebetet und dann hat Gott geantwortet und hat gesagt, ich werde euch mit Nahrung versorgen. Und jetzt kommt's. Ich werde euch mit Nahrung versorgen. Abends gibt es Fleisch. Ja. Und morgens gibt es
Manna.
Und morgens gibt es Manna. Genau so war es. Ja? Aber jetzt meine Frage. Die Israeliter, die haben sich wahnsinnig gewundert, als tatsächlich am nächsten Morgen alles voll Manna war. Und sie haben auch das so gesagt. Sie haben gesagt, Manu. Und es heißt auf Deutsch, was ist denn das? Denn das hat sie noch nie gesehen. Ja? Und ich habe euch jetzt mal echtes Manna mitgebracht. Ob es glaubst oder nicht. Lest mal, was da drauf steht. Da steht Manna drauf. Ja? Und du darfst jetzt mal echtes Manna probieren. Traust du dir das? Also ich verrate es, der Erwachsene, das habe ich in der Apotheke gekauft. Ja, der Apotheke ja, kostet gar nicht so ganz wenig, ist aber echtes Manna. So, und jetzt einfach mal probieren und mir sagen, wie es schmeckt. Sie verzieht ein bisschen das Gesicht.
Ein bisschen süß. Also so arg nach Brot schmeckt es nicht.
So arg nach Brot schmeckt es nicht. Aber nach was schmeckt es denn vielleicht? Kannst du ein bisschen beschreiben? Also an das schreibst ich nämlich so, wie es die Bibel macht. In der Bibel steht dann drin, das Manna schmeckt wie Weckle mit Honig. Stimmt das?
Ja.
Gell, so kann man sagen. Schmeckt wie Weckle mit Honig. Oder man würde vielleicht sagen, wie so Eischneeschäumle. Hä? wie so Eischneeschäumle. So ähnlich schmeckt es. Ja? Also, jetzt hast du mich ganz gut auf die Sprünge geholfen mit der Manna-Geschichte. Und jetzt gebe ich dir noch was mit für die anderen Kinder, nämlich, dass die das auch probieren können. Das sind lauter so kleine Dingerle drin und immer ein bisschen Manna. Ja? Und da kannst du jedem so ein Ding mitgeben, kann er heimnehmen und dann mit seiner Familie mal das Manna ausprobieren. Ja? Also. Ich möchte aber auch noch ein bisschen was dazu sagen, was es damit auf sich hat. Das Manna, sie hat es gesagt, gut, sie war nicht so super begeistert, aber schon ein bisschen, wie es schmeckt. Es schmeckt sehr süß und auch gut, also wirklich eigentlich recht wohlschmeckend. Und die Israeliten, die waren ja richtig froh, als sie das Manna essen konnten, weil es sonst in der Wüste nichts gab. Und so sind sie durchgekommen 40 Jahre. Aber, und so ist oft bei den Kleinen und bei den Großen auch, irgendwann motzten sie auch über das Manna. Irgendwo steht, statt Fische und Melonen und all eine andere gute Sache in Ägypten, sehen unsere Augen nichts als Manna. Ja, da ist ihnen zum Hals rausgehängt das Manna. Und sie waren undankbar. Gott hatte sie ja schließlich 40 Jahre, auch wegen ihres Ungehorsams, durch die Wüste durchgebracht mit diesem Manna. Und diese Undankbarkeit, das kommt uns auch ein bisschen bekannt vor. So sind wir eben auch oft drauf. Es muss nur was zur Gewohnheit werden und dann wird es uns auch schnell überdrüssig. Mich erinnert es, und das möchte ich jetzt euch noch einfach nochmal euch Kinder sagen, an eine Missionarin, vielleicht kennen sie manche nach dem Namen, Gladys Aylward, die im Krieg über 100 Kinder über die chinesische Berge geführt hat. Und sie hatte wohl etwas Nahrung dabei, aber recht wenig. Und es hat an allem gefehlt und es war knapp, dass sie diese Kinder da durchgebracht hat. Und wenn die Hunger hatten und wenn es denen nicht gut ging, dann hat sie ihnen immer wieder ein Lied vorgesungen und die Kinder haben es nachgesungen. Ich sage mal den Refrain in meiner holprigen Übersetzung auf Englisch, Count your blessings. Und auf Deutsch, zähle deine Gaben, nenne sie jede für sich. Zähle deine Gaben, sieh, was Gott tut für dich. Zähle deine Gaben, nenne sie jede für sich und du wirst staunen, was Gott tut für dich. Und indem man genau hinschaut, was uns Gott alles schenkt, da ist Wahrheit drin. Ja? Wird man auch wieder dankbar und kann weitermachen und bekommt Kraft. Und so ist die Gladys Aylward mit den Kindern bis zum gelben Fluss gekommen und jetzt dachten sie, jetzt haben wir es bald. Wir müssen nur noch darüber und dann sind wir in Sicherheit. Aber jetzt standen sie vor einem Riesenproblem, wie über den gelben Fluss kommen. Und jetzt war die Gladys Aylward, die Missionarin, am Ende und wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und jetzt sagten die Kinder zu ihr, aber bei der Mose-Geschichte, da war es doch so, dass Gott irgendwann das Wasser auf die Seite getan hat und dass das Volk Israel da durch konnte. Vielleicht geht es jetzt auch so. Das sagt, so ist in der Geschichte, aber ich bin eben nicht Mose. Dann haben die Kinder eine sehr kluge Antwort gegeben. Die haben gesagt, aber Gott ist Gott und der ist derselbe. Und jetzt wollen wir erst mal beten und dann haben die Kinder die Köpfe zusammengestreckt. Und dann haben sie gebetet, lieber Gott, du hast uns gut über die Berge gebracht. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, dann bring uns jetzt auch über das Wasser. Und wie sie so fertig waren mit ihrem Gebet, da war plötzlich ein Offizier da, ein Oberer vom Militär. Es war ja schließlich Krieg. Was sie da alle noch tun, hat er gefragt. quasi in Feindesland. Und dann haben sie es erklärt. Und dann hat er gepfiffen. Und wie der gepfiffen hat, hat sich auf der anderen Seite von diesem Riesenstrom ein Boot gelöst, kam rüber und hat Ladung für Ladung die über 100 Kinder in Sicherheit gebracht. Also das noch eine kleine Geschichte eben, wie das damals zuging und wo die Gladys den Kindern beigebracht hat, dankbar zu sein für das, was Gott uns schenkt. Und wenn wir diesen Dank auch zum Ausdruck bringen, dann wird er uns auch weiter treu führen. So viel einfach dazu. Vielleicht noch eine ganz Mini-Erklärung zu dem Manna, das ich da verteile, ist ja nicht ganz selbstverständlich. Es gibt einen eigenartigen Strauch, nennt sich Manna-Tamariske, der wächst in der Wüste und der wird angepiekst von einer Schildlaus und, dann fließt der Saft, der süße Saft, der klumpt sich zusammen, wird nachts, wenn es in der Wüste kalt ist, fest, fällt wie Tau auf den Boden, man kann es auflesen, schmeckt süß, man kann sich davon ernähren, wenn es heiß wird, schmilzt. Und auch heute sagen die Beduinen zu dieser Sache Manna. Ja? Also, das ist noch die Erklärung dazu für uns, wieso man heute noch an Manna kommen kann. So hat Gott sein Volk versorgt. So viel mal. Ja, ich habe schon angedeutet, das Bibelwort steht im Neuen Testament, Wunder Jesu. Aus Lukas 5, Vers 12 bis 26. Ich lese uns mal den Abschnitt. Und es begab sich, als er, nämlich Jesus, in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass er's niemandem sagen sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber entwich in die Einöde und betete. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes da saßen, die gekommen waren aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. So mancher wird es wissen, der Name Jesu, der Name Jesus, den Maria ihrem Erstgeborenen geben sollte, kann man übersetzen, er ist programmatisch für Jesu Auftrag. Jesus, der Name, bedeutet beides. Gott rettet und Gott hilft. Gott rettet und Gott hilft. Doch wie passt es zusammen? Wie gehört es zusammen? In welchen Einklang kann man das bringen? Jesus, unser Helfer, und Jesus, unser Retter. Gerade unsere beiden Wundergeschichten, unser heutiger Bibelabschnitt, geben dazu wichtige Impulse. Welche Prioritäten setzt Jesus? Was hat bei ihm im Einzelfall den Vorrang? Das kommt in unserem Abschnitt wie vielleicht sonst nirgends in den Evangelien zum Ausdruck. Ich möchte einfach einige solche Prioritäten Jesu, weil ich denke, das ist auch gut für uns zu wissen. Wie entscheidet sich Jesus? In unserem Text benennen. Eine erste Priorität stammt aus dem Zusammenhang nach dem Markus-Evangelium. Da ist das Gleiche berichtet, auch in der gleichen Abfolge, aber vielleicht etwas deutlicher. Da hatte Jesus zuerst der Schwiegermutter des Petrus und dann ganz vielen Menschen in Kapernaum geholfen, sie geheilt. Bis in den späten Abend hinein. Am nächsten frühen Morgen drängten sich schon wieder viele Kranke vor dem Haus des Petrus, in dem Jesus untergekommen war. Doch Jesus war verschwunden. Auch hier in dem Lukas verschwindet er ja, geht in die Einöde, um zu beten. Jesus war verschwunden. Vor allem Petrus macht sich auf die Suche, um ihn zurückzuholen und findet ihn an einem einsamen Ort beim Beten. Er kommt zurück, der ganze Hof ist schon wieder umlagert. Die Menschen wollen, dass du ihnen hilfst. Als Petrus ihn auf die wartende Menge anspricht, bekommt er eine zutiefst überraschende Antwort. Lasst uns anderswohin gehen, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also nicht zuallererst im Kranke heilen sieht Jesus seinen Auftrag, sondern in der Predigt der frohen Botschaft des Heilsplanes Gottes ist sein allererster Auftrag, in der Wortverkündigung. Umgekehrt dürfte sich Jesus nicht sehnlicher gewünscht haben, als dass er möglichst viele Zuhörer für seine Wortverkündigung findet. In den wenigen Jahren, es waren ja 3 oder 4, die ihm überhaupt blieben, weil am Hören seines Wortes alles hängt, gelingendes Leben hier und ewiges Leben dort. In einem Satz, in dem das vielleicht so wie in einem Kristallationspunkt zusammengefasst ist: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist kurz gesagt sein größter Wunsch und sein größtes Ziel, dass Menschen auf ihn hören und das ewige Leben bekommen. Es gibt im Griechischen, anders als im Deutschen, 2 Wörter für Leben. Das eine kennen die Schüler auch, es heißt Bios und meint unser biologisches Leben mit allen physiologischen Vorgängen, die dazugehören. Das andere kennen manche als neuen Mädchenname, Zoe, oder auch als Fahrzeugtyp eines französischen Herstellers, da gibt es das nämlich auch, das Auto Zoe. Es meint das eigentliche, gelingende, sinnvolle Leben, das mit dem Tod auch nicht aus ist. Also wenn Jesus vom Leben spricht, das er gibt, dann sagt er zur Ehe. Das kriegt man nur, wenn man die Stimme des guten Hirten hört und ihr vertraut. Deshalb setzt Jesus die erste Priorität bei seinem Auftrag eindeutig hier. Er spricht, lockt und sammelt die Menschen, damit sie sein Wort hören und darauf vertrauen. Am vergangenen Sonntag hatten wir Besuch von einer ehemaligen Mitstudentin im Albrecht-Bengel-Haus, die noch im Pfarrdienst im Badischen steht. Sie erzählte von einer Mitarbeiterzusammenkunft, ich glaube, es waren vorwiegend Jugendmitarbeiter, erst kürzlich, wahrscheinlich per Videokonferenz. Es ging um eine Ortsbestimmung für die Gemeinde- und Jugendarbeit und wie es weitergeht. Und da stellte sich heraus, dass die versammelte Mitarbeiterschaft, die in den Kinder-, Jugend- und Erwachsenenkreisen das Evangelium weitersagen soll, selbst fast vollständig die persönliche Bibellese, die stille Zeit, eingestellt hat. Nicht mehr in der Bibel liest. Das ist, ist meinem Eindruck nach aber nicht nur im Badischen so, wo manche Trends vielleicht einen Tick früher dran sind. Das war mein Eindruck auch in meiner durchaus frommen Schwarzwaldgemeinde in Heiderbach, dass die Mitarbeiter inzwischen weitgehend auf die persönliche Bibellese verzichten. Hört man schlecht? Muss ich ein bisschen näher ran? Okay, dann kann ich mir auch halten, dass ich ein bisschen näher drauf bin. Genau. Also, dass man da in der Zwischenzeit aufs Bibellesen verzichtet. Also, man kann sich kaum einen größeren Gegensatz vorstellen. Jesus sagt, ich bin vor allem anderen zum Predigen gekommen, zum das Wort Gottes ausrichten und wir lesen sein Wort nicht mehr. Natürlich ist in Dornstetten alles besser. Gehe ich mal einfach stillschweigend davon aus, dass da alles in Ordnung ist. Und trotzdem wäre es vielleicht eine gute Frucht auch dieses Abends, wenn der eine oder andere sich dazu entschließt, jetzt wieder regelmäßig oder regelmäßiger seine Bibel aufzuschlagen. Eine zweite Priorität. Ein zweiter Vorrang sehe ich so deutlich wie fast nirgendwo in unserem Abschnitt abgebildet. Der Aussätzige bittet, indem er einen glasklaren Bedingungssatz vorschaltet, wörtlich: Wenn du willst, so kannst du mich reinigen oder gesund machen. Wenn du willst. Da schwingt kein leiser Zweifel mit, wie bei jenem anderen Mann, der Jesus so um die Heilung seines Sohnes bat: Kannst du was, dann hilf uns. Ja, das ist ganz anders. Ja. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Vielmehr weiß dieser Aussätzige hier, dass der Wille Jesu und der seines himmlischen Vaters das Entscheidende ist. Ich möchte das Gesagte mit einem kleinen Beispiel unterstreichen. Ein Junge bittet Gott um schönes Wetter für den für morgen geplanten Ausflug, auf den er sich sehr freut. Sein älterer Bruder bekommt das mit und verspottet den Jüngeren dafür. Am nächsten Tag ist Regenwetter und der große Bruder kann sich natürlich nicht verkneifen, sich den Kleinen noch einmal wegen seines Gebetes vorzuknöpfen. Gott hört dich doch sowieso nicht. Doch darauf erhält er von seinem kleinen Bruder eine glasklare Antwort. Doch, Gott hat mein Gebet gehört, aber er hat Nein gesagt. Genau so ist es. Unser Wort beten kommt von bitten. Eine Bitte kann man erfüllen. So ist es unter uns auch. Man kann sie aber auch aus guten Gründen, zum Beispiel die Bitte der Kinder, nochmal um eine Süßigkeit, aus guten Gründen ausschlagen. Vielleicht, weil es in der Zeit, in der der Ausflug stattfinden sollte, sehr trocken war, sodass der Regen wieder notwendig war. Jesus lehrt uns im Neuen Testament immer wieder, in seinem Namen zu bitten. In seinem Namen zu bitten. Das heißt nichts anderes, als dass er die Erfüllung unserer Bitte von der Zustimmung seiner Person abhängig macht. Denn Name bedeutet in der Bibel so viel wie Person. Die Bibel hat kein eigenes Wort für Person, deswegen steht da immer Name. Und zu einer Person gehört der Wille wesentlich dazu. Als ich die Geschichte von dem kleinen Jungen einmal in meiner ehemaligen Gemeinde erzählte in der Predigt, war ein älterer Kirchengemeinderat mit seiner Frau wie immer im Gottesdienst. In der Zeit stand es um ihren herzkranken erwachsenen Sohn nicht gut. Natürlich beteten sie und ich auch viel, dass Gott doch dem Kranken das Leben erhalten möge. Der Sohn war verheiratet und hatte eine Tochter, noch klein. Und dann starb er trotzdem. Das war sehr schwer, auch für die Eltern. Doch der alte Kirchengemeinderat sagte einmal bei einem Bibelabend oder was Ähnlichem, was ihm in dieser schweren Zeit geholfen habe. Der Satz des kleinen Jungen: Gott habe ihre Gebete gehört, aber er habe Nein gesagt. Gott kann das. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Deshalb kann er Nein sagen, auch wenn wir dieses Nein aus unserer menschlichen Sicht nicht verstehen können. Aber sein Wille hat Priorität. Ein drittes, was bei Jesus Vorrang hat: das Zeugnis, dass er der Messias ist, auch durch seine Zeichen. Man kann sich ja fragen, warum geschahen damals so viele Wunder in der Zeit Jesu und heute sind sie vermeintlich so selten. Wie wäre das toll, wenn in unserer Gemeinde genauso viele Menschen geheilt würden wie zu Jesu-Zeiten? Dann würden sich die Leute drängen. Und warum ist es heute nicht mehr so? Antwort: weil die Wunder, die Jesus tat, ihn als den versprochenen Messias bezeugen sollten. So ist es zum Beispiel in Jesaja 35 angesagt, dass in der Zeit des Messias Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen und Stumme reden werden. Genau diese Wunder hat Jesus alle getan. Ja, noch größere. Als Johannes der Täufer aus dem Gefängnis Jesus fragen lässt, ob Jesus der Messias ist, lässt Jesus ihm antworten: zu allem anderen werden Aussätzige rein und Tote stehen auf. Mehr als bei Jesaja steht. Weil seit den Zeiten des Elias niemand mehr einen Aussätzigen heilen konnte. Und damals nach Naamans Heilung, die war immerhin 800 Jahre her, seither war kein Aussätziger mehr geheilt worden in Israel, war man bei den jüdischen Lehrern der Meinung, die Heilung eines Aussätzigen ist so schwer wie die Auferweckung eines Toten. Dieses Zeugnis, auch vor den Obersten des Volkes Israels, steht in unserem Abschnitt im Vordergrund. Lass dich von den Priestern im Tempel gesund schreiben. Geh dorthin. Sie sollen bescheinigen, dass der gekommen ist, auf den Israel nach dem Zeugnis der Propheten seit Davids Zeiten wartet. Der Mann ist gesund und Jesus hat ihn gesund gemacht. Noch eine kleine Ergänzung dazu, dass dieses Zeugnis angekommen ist. Das geht sogar aus außerbiblischen Quellen hervor. Über Jesus schreibt der Nichtchrist und jüdische Historiker und fast Zeitgenosse Josephus wörtlich: dementsprechend war er, nämlich Jesus, vielleicht der Messias, von dem die Propheten Wunder berichtet haben. Obwohl sich Josephus als Jude nur zu einem vielleicht durchringen konnte, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, so bestätigt er doch indirekt, dass Jesus, wie von den Propheten angesagt, Wunder gewirkt hat. noch das Gegenstück. Josephus schreibt auch über Johannes den Täufer. Er sei ein guter Mann gewesen, bescheinigt er ihm. Aber von ihm berichtet er ausdrücklich nicht von Wundern. Genauso wenig wie das Neue Testament auch. Jesus tat Wunder, Johannes der Täufer tat keine Wunder. Er war nur der Vorbote, der Ansager, der durch sein Wort und durch die Johannestaufe wirkte. Noch einmal, Jesus wirkt deshalb so viele Wunder, weil sie den Messias Jesus bezeugen, sogar über das Neue Testament hinaus, wie wir es gerade gehört haben. Ein weiterer Gedanke. Bei Jesus hat das im wortwörtlichen Notwendige den Vorrang. Das Notwendige. Wir hatten es vorher von dem Wunder der Wüstenzeit, dass Gott sein Volk mit Hilfe des Mannas durchbrachte. Irgendwann stieß ich auf eine unauffällige und doch sehr bezeichnende Stelle im Alten Testament. Schlagen Sie es mal nach. In Josua 5, Vers 12 steht, dass das Manna aufhörte, als das Volk Israel aus der Wüste im verheißenen Land angekommen war und kurz vor der Einnahme Jerichos vom Getreide des Landes wieder essen konnte. Nun war das Manna-Wunder buchstäblich nicht mehr nötig. Gott verwies sein Volk wieder auf die normalen Nahrungsquellen, auf Säen und Ernten. Ich denke, dieses Beispiel ist ein Stück weit übertragbar. Noch nie waren die gesundheitliche und medizinische Versorgung so gut wie heute. Es hat noch keine Generation vor uns erlebt. Wie gut es uns diesbezüglich gerade in Deutschland geht, hat die Corona-Krise aufs Neue bestätigt, im Gegensatz zu anderen Ländern. So sind wir weit weniger auf Wunderheilungen angewiesen, wie sie zum Beispiel auch christliche Missionare erlebten und erleben, die in die entlegensten Gebiete dieser Erde vorgestoßen sind. Um es mit einem Beispiel zu belegen, der deutsche Missionar Ludwig Nommensen, der von der kleinen Insel Nordstrand vor Husum stammte, wurde als Missionar nach Sumatra ausgesandt. Sehr viele Menschen führte er dort zum Glauben an Jesus. Doch gab es auch erheblichen Widerstand. Ein Zauberer, der die Verkündigung Jesu unterbinden wollte, mischte ihm tödliches Gift ins Essen. Ein Rest blieb übrig, also der Nommensen aß das alles auf, aber ein Rest blieb übrig, den er nichtsahnend an seinen Hund verfütterte. Der Hund ging ein, Nommensen kam mit einem empfindlichen Magen davon. Der Zauberer war von der Bewahrung des Missionars so bewegt, dass er seinen Mordanschlag zugab. Nommensen erlebte fast wörtlich das Wunder, das Jesus seinen Boten in alle Welt mitgab. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Da war es notwendig. Niemand von uns muss fürchten, dass ihm jemand um des Evangeliums willen Gift ins Essen tut, glaube ich wenigstens, dass niemand hier sitzt, dem so geht. Dementsprechend sind wir auch nicht auf so ein spektakuläres Wunder angewiesen, wie Nommensen es erlebte. Jesus gibt dem Notwendigen Priorität. Noch ein letzter Gedanke über die Prioritäten, wie Jesus sie sitzt. Sein Heilswerk hat Vorrang. Für Jesus waren seine Wunder Hinweiszeichen, dass er der Messias ist, habe ich schon gesagt. Als Wunderheiler und Brotvermehrer verehrt und berühmt werden, das wollte er nicht. Deshalb wollte er auch nicht, dass der geheilte Aussätzige mit seinem Wunder hausieren geht. Einmal hat Jesus sogar ausdrücklich gesagt, wie lange seine Jünger besser nicht davon weitererzählen, wie er viele Menschen heilt, wie er dem einen oder anderen hilft. In Markus 9, Vers 9 sagt Jesus, sie sollen damit warten, bis er von den Toten auferstanden sein wird. Was Jesus durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha gewirkt hat, nämlich die Vergebung unserer Schuld, und durch seine Auferstehung, nämlich den Sieg über den Tod und das ewige Leben, das hat Vorrang. Deshalb zuerst auch die Sündenvergebung beim Gelähmten als erstes und dann die Hilfe für den gelähmten Mann. Ein 5-jähriger Junge bekam leichtes Fieber, das 5 Tage nicht wich. Der Arzt hatte einen schlimmen Verdacht, das Kind könnte Leukämie haben. Der Verdacht bestätigte sich. Obwohl sich 6000 Menschen in ganz Oberbayern für eine Knochenmarkstransplantation typisieren ließen, wird kein geeigneter Spender gefunden. In dieser Situation ließ die Mutter eine Broschüre von Inge und Rainer Wende. Frau Wende leidet selber an Leukämie. Nun telefonieren die beiden Frauen täglich, beten für das Kind und ringen um Frieden. In dieser Zeit spricht die Mutter mit ihrem Sohn ein einfaches Kindergebet. Wo ich gehe, wo ich stehe, ist der liebe Gott bei mir. Das Erstaunliche, der Junge hat von diesem Zeitpunkt an keine Weinkrämpfe mehr. Er sagt, Mama, Jesus ist bei mir, nun habe ich keine Angst mehr. Auch eine Übertragung von Stammzellen der Mutter kann den tödlichen Verlauf der Krankheit nicht aufhalten. Doch hat sich auch das Leben der Mutter in dieser Zeit verändert. Im Rückblick sagt sie, sie habe nur durch Jesus Christus diese schwere Zeit in dieser Weise durchstehen können. Nun sagt sie von sich, ich habe in Jesus den Sinn meines Lebens und Hoffnung gefunden. Sag's noch einmal, zur Ehe wahres Leben. Zum Schluss. Es ist wichtig für uns, die Prioritäten, die Jesus undeutlich und unmissverständlich setzt, zu beachten. Es ist deshalb wichtig, weil wir sonst leicht ins Hadern und ins Zweifeln kommen. Aber wenn wir das einfach nehmen, was hier in diesen Kapiteln drin liegt, wie Jesus seinen Vorrang uns zeigt, dann sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Doch eins sollen wir auch wissen und mitnehmen. Wir haben einen Herrn, der ist nach den Worten des Apostels Paulus reich für alle, die ihn anrufen. Oft genug schenkt er uns beides, Rettung und Hilfe, wie es in dem Jesusnamen schon als Verheißung ausgedrückt ist. Er ist noch derselbe, der dem Aussätzigen furchtlos die Hand hinstreckt und beide den Aussätzigen wie den Gelähmten Heil macht an Leib und Seele. Auch wir dürfen an seiner Hand erwarten, was gut für uns ist, für Leib und Seele, für dieses und das ewige Leben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vielleicht erheben wir uns dazu, wem es möglich ist. Herr, wir möchten dir von Herzen danken für diese Geschichten, für die Wunder und alles, was drinsteckt an Aussagen über dich. Dank für das gelingende Leben, das du jedem von uns schenken möchtest und das uns der Tod nicht nehmen kann. Danke für alles, womit du uns versorgst, womit du uns hilfst. Du gibst uns von allem mehr als genug. Lass uns auch respektieren, wenn du Nein zu einer unserer Bitten sagst. Gib, dass wir uns an dein Wort halten. Wir danken dir, dass uns Corona nicht mehr so einschränken darf. Herr, wir bitten dich, mach noch einen geistlichen Segen, auch aus dieser Krise. Eine Rückbesinnung und eine Umkehr zu dir. Und komm du bald in Herrlichkeit. Amen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.